Die Geheimnisse der Familie Löwenhult. Die Ehe zwischen Bengt und Kerstin Löwenhult war nicht glücklich. Zumindest einer von ihnen hätte sich das vorher denken können. Zur Verteidigung der Eheleute lässt sich anführen, dass das Streben nach Glück kein Hauptaspekt ihres Bundes war. Sie war aus vornehmer Familie, während er ein dickes Bankkonto mit dem Geld seines Vaters hatte und außerdem am Beginn einer Laufbahn stand, aus der eine einzigartige diplomatische Karriere werden sollte. Kurzum, Bengt und Kerstin profitierten voneinander. Wenn auch nicht unbedingt im Bett. Obwohl es ihnen gelang, die Ehe zu vollziehen, wurden sie im Schlafzimmer nicht warm miteinander. Überhaupt nicht. Kerstin hatte so einen gewissen Verdacht, bevor sie mit Frederik schwanger wurde. Und doch sollte sich der Verdacht erst später bestätigen, als sie von einer Shoppingreise mit ihren Freundinnen zurückkam. Weil die Gruppe einen früheren Zug als vorgesehen erwischt hatte, erwischte Kerstin ihren Mann im Ehebett mit seiner Schreibkraft.
»Es ist nicht, was du denkst, Liebling«, sagte Bengt.
»Es ist mir ein Vergnügen, Frau Löwenhult«, sagte der Sekretär Gunnar.
Bengt und Gunnar waren beide nackt und hatten ein irrigiertes Glied. Es war also genau so, wie Kerstin es sich schon lange gedacht hatte. Unter der Voraussetzung, dass eine Scheidung für beide nicht in Frage kam, traten sie in Verhandlungen ein. Er hatte ja das Geld und seine Karriere, sie an ihre adlige Herkunft und ihren Ruf zu denken. Als sie sich geeinigt hatten, stand für Bengt noch das leidige Gespräch mit seinem Dienstherrn an. Da konnte er ebenso gut gleich reinen Tisch machen und sagen, dass er sich nie an das Zusammenleben mit einer Frau gewöhnen würde. Und auch nicht mit einem Mann. Außer mit Gunnar. Seine Liebe zum Sekretär würde ewig halten.
»Homosexuell, das habe ich schon lange geahnt«, sagte der Außenminister. »Gut, dass Sie es mir mitgeteilt haben.«
Für den pragmatischen Minister war die Sache einfach. Er wollte keinesfalls einen seiner begabtesten Diplomaten verlieren, was er jetzt auch nicht musste, da Bengt sich ja geoutet hatte. Nun musste man die Sache nur noch auf sämtlichen diplomatischen Fluren ausstreuen, in denen Löwenhult verkehrte. Und schon würden fremde Mächte die Sinnlosigkeit jeglichen Versuchs erkennen, ihn abwerben zu wollen. Erpressung funktioniert ja nur, wenn man ein Geheimnis auffliegen lassen kann. Bengt war einfach brillant und knüpfte Verbindungen wie kein anderer. Noch bevor er zum Botschafter befördert wurde, hatte er einen ganzen Abend lang mit Richard Nixon Shakespeare rezitiert und mit Leonid Brezhnev Wodka aus einem Damenschuh getrunken. Von da an ging es mit seiner Karriere steil bergauf. Der junge Löwenhult reiste ständig mit neuen Aufträgen durch die ganze Welt. Immer in Begleitung seines Sekretärs und nie mit seiner Ehefrau. Trotzdem war es eine etwas peinliche Situation für das Außenministerium. Es stand der Regierung ja nicht zu, die Trennung von Ehepaaren zu begünstigen. Man verfiel auf die Lösung, Frau Löwenhult in regelmäßigen Abständen zu diversen diplomatischen Banketten in Stockholm einzuladen, während sich der Gatte mit seinem Sekretär irgendwo auf der anderen Seite der Erdkugel herumtrieb. Eine durch und durch diplomatische Lösung. Frau Löwenhult erhielt einen Platz an einem nicht zu prominenten Tisch, wo ihr internationaler Pomp zu nationalen Speisen geboten wurde. Dafür machte sie nie Ansprüche geltend, ihrem Gatten nachzufolgen, nicht mal als er nach Paris versetzt wurde. Bengt Löwenhult abzusägen war keine Alternative. Als er ein paar Jahre nach der Episode mit Brezhnev und dem Damenschuh dem ersten russischen Präsidenten, dem dauerfröhlichen Boris Jelzin, davon erzählte, kaufte dieser seiner Assistentin für 100 Rubel einen Schuh ab und forderte Bengt zur Wiederholung auf. Die zweite Damenschuh-Diplomatie hatte ein 400 Millionen Dollar schweres bilaterales Abkommen zwischen Schweden und Russland zur Folge, während die russische Assistentin in nur einem Schuh nach Hause in ihren Vorort humpelte.